herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
In zu Hause einen schönen guten Abend. Samstagabend, hier ist Das und wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Unser Gast heute Abend sagt, wir brauchen in Deutschland eine Politik, die visionär nach vorne denkt. Es gibt Megatrends, denen wir uns stellen müssen. Und das alles vor den aktuellen Entwicklungen. Amerika-Wahl und bei uns das Ampel-Aus. Es gibt also einiges einzuordnen und positive Zukunftsgedanken zu entfachen. Professorin Andrea Römmele heute Abend auf dem roten Sofa. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Zunächst ein ganz anderes Datum. Heute, 9. November, 35 Jahre ist das jetzt her. Wissen Sie noch, wo Sie den Mauerfall erlebt haben?
Ja, das weiß ich noch sehr genau. Ich war Studentin in den USA. Ich war in Berkeley, also an der Westküste. Und habt es in der Zeitung, ich meine, das war eine Zeit ohne Internet, eine Zeit, in der man auch kaum mit zu Hause telefoniert hat, weil die Minute 5 D-Mark gekostet hat. Also man war schon einfach richtig weg. Und ich bin abends von einem Seminar nach Hause geradelt. Ich habe damals in einem Haus gewohnt bei einem älteren Herrn, der 3 Zimmer an Studierende vermietet hat. Und Hal, so hieß er, Hal stand in der Eingangstür und sagte, Andrea, die Berliner Mauer gibt's nicht mehr. Und da habe ich gedacht, was erzählt der denn?
Wow, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, das dann, von so einer Distanz zu
Ja, nehmen. Und dann habe ich natürlich sofort den Fernseher angemacht. Meine Eltern konnte ich noch nicht anrufen, wegen der Zeitverschiebung. Es war noch zu früh bei denen am Morgen. Und ich konnte es nicht glauben, was ich sah. Aber ich war ganz weit weg, habe mich auch zu dem Zeitpunkt, so toll ich mein Studium in den USA fand, aber ein bisschen auch am falschen Ort zur falschen Zeit gefühlt. Und in dem Jahr, in dem ich dann dort war, in dem Wiedervereinigungsjahr, hat sich gerade so die deutsche Gemeinschaft dort sehr oft getroffen, ob das jetzt im Goethe-Institut war oder im Konsulat war oder die deutschen Studierenden sich zusammengetan haben, einfach weil man das gemeinsam auch ein bisschen so weit weg miterleben wollte und auch darüber sprechen wollte.
Jetzt frage ich mich, war das in Amerika auf der Titelseite oder auf Seite 3?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich gehe schon sehr stark davon aus, dass es auf der Titelseite war. Ich weiß, dass es auch damals schon im Fernseher 3-4 Tage hoch und runter lief und man es kaum glauben konnte.
Übrigens über den Mauerfall vor 35 Jahren, auch mit entsprechenden Bildern dazu, ausführlich werden wir noch innerhalb dieser Sendung heute Abend reden. Bei uns ist Politikwissenschaftlerin, Professorin Andrea Römmele, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Wir haben einiges zu besprechen. Sie sind hier auch mit frischen, positiven Ideen angereist. Und einen kurzen Überblick darüber gibt es jetzt von Bernd Fuhrmann und Andreas Moll.
Die Debatten um Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Integration, Extremismus und eine global vernetzte Welt. Auf all diese Fragen muss Politik neue Antworten finden.
Wenn so etwas nicht mehr möglich ist, ist eben auch die Demokratie in Gefahr.
Politikprofessorin Andrea Römmele von der Hertie School Berlin fordert, wir müssen Demokratie neu denken. Auch in Deutschland bräuchten wir eine visionäre Politik, anstatt Probleme nur zu verwalten. Dabei hat sie stets das große Ganze im Blick, das Ampel-Aus, die US-Präsidentschaftswahl, die sie gerade live in Washington analysiert hat.
Es ist die Wirtschaft, it's the economy, stupid. Der Wahlkampfslogan von Bill Clinton ist auch wieder in dieser Wahl, wie in vielen anderen Wahlen auch, ganz zentral.
Sie möchte Zukunftsangst in Zukunftsmut verwandeln.
Nur in einer Demokratie habe ich die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir leben wollen, mit zu bestimmen und mit zu gestalten.
Politikprofessorin Andrea Römmele.
Na, dann gehen wir doch gleich mal in die aktuellen Themen aus dieser Woche rein. Da ist ja wirklich, wirklich viel passiert. Sie waren für das ZDF vor Ort. Wie haben Sie die Wahl in Amerika erlebt?
Sehr angespannt, weil man die Wahl ja als relativ eng prognostiziert wurde. Ich war, bevor ich in Washington war, 3 Wochen im Westen der USA, in also Kalifornien. In Kalifornien, und habe von dort aus natürlich Arizona und Nevada, 2 der 7 Swing States, näher beobachtet. Und die Polarisierung hat mich noch mal enorm beschäftigt. Also wie unbereit die Menschen mit unterschiedlichen Ansichten eigentlich sind, miteinander überhaupt ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und auch der Verdruss über die Politik. Also, dass ganz viele sich eigentlich abgekoppelt haben von der Politik, weil sie sagen, die machen eh nur ihr eigenes, ein Selbstbedienungsladen, denen geht es immer nur darum, sich selber bzw. die eigene Partei ins gute Licht zu rücken. Aber es geht nicht um die Besorgnisse der Bürgerinnen und Bürger. Gut, und dann hat man natürlich die Umfragen gesehen und gesehen, dass es ein enges Rennen ist. Und dementsprechend war auch der Wahlabend, dass man natürlich geschaut hat, okay, und wann kommen jetzt die ersten Ergebnisse aus Georgia und Pennsylvania?
Das war dann so 1 Uhr nachts ging das los mit den Swing States.
Genau, also hier 1 Uhr nachts in Washington um 6 oder 7 abends. Also wir waren noch gut wach. Ne? Wir mussten nicht da die Nacht durchmachen. Und gut, als Georgia kam als erstes rein. Und Georgia ist auch ein Staat, der sehr schnell auszählt. Und als man dann gesehen hat, dass die sogenannten Unabhängigen, also die Independents, dass die doch eher zu Trump gehen und, das war das Zweite, dass Kamala Harris nicht in dem Umfang Wählerinnen und Wähler gewinnt, wie es Joe Biden 2020 geschafft hat, da wuchs dann schon die Anspannung.
Ich glaube, es war so morgens in deutscher Zeit, morgens gegen 9 Uhr in etwa, als tatsächlich dann der 47. Präsident, der dann sein wird, Donald Trump, sich gezeigt hat und ein erstes Statement, ein erstes, ja doch, man muss sagen, ein bewegtes Statement von sich gegeben hat.
Ehrlich gesagt war dies, glaube ich, die größte politische Bewegung aller Zeiten. So etwas hat es in diesem Land und vielleicht auch darüber hinaus noch nie gegeben.
Das muss man tatsächlich sagen. Also so ein Comeback gab es in der Form, auch mit der Polarisierung, sicherlich noch nie zuvor. Er wurde gewählt, wie man jetzt in den Analysen weiß, vor allem oder hat auch viel dazu gewonnen durch Frauen, durch Latinos, durch Schwarze. Warum war die Einschätzung auch gerade in Deutschland eine komplett andere?
Dem würde ich widersprechen. Es war nicht so, dass die Einschätzung eine falsche war. Die Einschätzung war, dass es ein enges Rennen wird. Mhm. Aber die Einschätzung war auch, dass Kleinigkeiten in die ein oder andere Richtung dem einen oder anderen einen deutlichen Wahlsieg verschaffen kann. Ne? Mhm. Und so war es dann auch, dass Donald Trump doch relativ klar gewonnen hat und die allermeisten Swing States abgeräumt hat. Also man hatte ja immer die Augen auf Pennsylvania, weil man sagte, wer Pennsylvania gewinnt, der schafft es wahrscheinlich. Aber dass Harris nicht mal Wisconsin gewinnt oder jetzt auch Nevada verloren hat, damit hat man in dem Maße nicht gerechnet.
So, und dann sind Sie, erzählen Sie weiter.
Genau. Und Sie haben es vollkommen zu Recht gesagt und auch in dem Beitrag gezeigt, dass es sowas noch nicht gegeben hat. Aber man muss es, glaube ich, noch mal klarer benennen, dass ein Kandidat, der zig Gerichtsverfahren an der Hacke hat, sage ich jetzt mal, ja, der sexuell belästigt hat, und zwar mehrfach. Frauen werfen ihm Vergewaltigung vor. Er sagt einer Politikerin, nämlich Liz Cheney, auf dich sollte man mit Waffen zeigen, dass du mal das Gefühl kennst. Ich fordere die Leute dazu auf. Sowas hat es wirklich noch nie gegeben.
Ja, wobei das bei der Kollegin, die ja auch von den Republikanern ist und die ja innerparteilich ihn sehr kritisiert, dafür ist sie auch bekannt, dass sie sehr starke Kritikerin von Donald Trump ist. Die hatte sich nun stark für Waffeneinsätze in Kriegsgebieten ausgesetzt und er wollte da eigentlich offensichtlich ja auch eher einen anderen Geschmack reinbringen, wie sie darüber denken würde, wenn Waffen auf sie gerichtet seien. Ne? Davon muss man vielleicht auch mal von der Warte aus sehen, dass es, aber das es wird ist in Deutschland ist immer viel, auch was die englische Sprache angeht, wie Dinge gemeint sind und gesagt werden, das kommt vielleicht in der deutschen Übersetzung etwas falsch rüber, möglicherweise.
Es ist trotzdem noch mal eine andere, es hat eine ganz andere Konnotation, wenn ich über Waffen in Kriegsgebieten spreche, als wenn ich sage, auf dich sollten Waffen gerichtet werden. Das sehe ich als was anderes. Aber noch mal, ein Vergewaltiger jemand, der sexuell Missbrauchsfälle an der Hacke hat.
Ich muss ja, ganz ehrlich, wir können nicht sagen, er ist ein Vergewaltiger.
Nein, haben Sie recht. Aber angeklagt,
wir auf keinen Fall sagen.
Ja, aber er hat
es eine Anklage, eine Verurteilung war wegen Verbuchung einer Bestechungsgeld.
Und er ist nicht verurteilt worden, aber darüber wird gesprochen. Er hat mehrere Gerichtsverfahren. Ein Teil des Wahlkampfes wurde aus dem Gerichtssaal gemacht. Also gerade in Phasen der Primaries hat man ja Trump sehr häufig in Gerichtssälen gesehen und man hat irgendwie Teil des Wahlkampfs ja von dort aus gemacht und sowas hat es wirklich noch nicht gegeben.
Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch mal über Trump zu reden, weil wir haben ihn als gewählten Präsidenten. Er wird der 47. Präsident werden und damit werden wir natürlich auch als Deutschland, als Europa klarkommen müssen,
logischerweise.
Jetzt sind Sie in Amerika. Jetzt gehen Sie nach einer anstrengenden Wahlnacht schlafen, logischerweise, und wachen auf und kriegen mit, hier ist in Deutschland auch was passiert, das Ampel-Aus. Wie haben Sie das in Amerika mitbekommen? Wie wurde darüber in Amerika diskutiert?
Sie hatten ja vorhin gesagt, dass ich mit dem ZDF in den USA war. Und wir saßen am Morgen nach der Wahl zusammen. Und die große Herausforderung war, dass Kamala Harris ihre sogenannte Concession Speech halten sollte. Also die Rede, das ist eine Tradition, eine ganz wichtige Tradition in den USA, dass der Verlierer bzw. die Verliererin ihre Wahlkampfhelfer und ihre Unterstützer anspricht, dem Gegner gratuliert und
nochmal dankt.
Und dann war so ein bisschen die Herausforderung, Mensch, das ist ja vielleicht gerade in der Mitte des Heute-Journals. Wie geht man damit um? Ja, und dann war die Herausforderung nicht mehr Kamala Harris, sondern war die Herausforderung, dass das eigentlich Wichtige für die deutsche Politik jetzt ja auf der anderen Seite spielt, nämlich das Ampel-Aus. Also damit hat man ehrlich gesagt, natürlich hat man irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, aber irgendwie auch nicht, weil wir ja alle so mit diesem amerikanischen Wahlkampf und der amerikanischen Wahl beschäftigt waren. Ich persönlich habe dann gedacht, Mensch, jetzt haben wir so eine große Herausforderung mit dem neu gewählten Präsidenten, der dann im Januar ins Amt kommt.
Und haben gar keine richtige Regierung.
Haben gar keine richtige Regierung mehr. Und Olaf Scholz wird in den USA wahrscheinlich nicht mehr empfangen werden.
Ja, schauen wir uns doch mal an, wie dann Olaf Scholz und Friedrich Merz über das Thema Neuwahlen sich jetzt inzwischen geäußert haben.
In den verbleibenden Sitzungswochen des Bundestages bis Weihnachten werden wir alle Gesetzentwürfe zur Abstimmung stellen, die keinerlei Aufschub dulden. Gleich in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr werde ich dann die Vertrauensfrage stellen.
Die Ampel hat keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag. Und damit haben wir den Bundeskanzler aufzufordern, und zwar mit einem einstimmigen Beschluss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, jetzt sofort die Vertrauensfrage zu stellen, spätestens Anfang nächster Woche.
Alle wissen, dass die Frage jetzt am besten so gehandelt wird, dass man es unaufgeregt diskutiert. Und diese unaufgeregte Debatte will ich gerne begleiten. Jetzt ist erstmal das Gespräch unter den Fraktionen angesagt.
Viele Menschen sind tatsächlich ein wenig irritiert, warum nach diesem Ampel-Aus, nachdem das im Endeffekt ja eigentlich sich auflöst, das ganze Thema mit der Regierung, warum nicht Neuwahlen sofort kommen? Was halten Sie davon?
Also ich bin auch ganz klar für zügige Neuwahlen. Also ich will es andersrum formulieren. Ich bin ganz klar dafür, dass es jetzt keine taktischen Spielchen gibt, dass man nicht versucht, sich optimal für die Neuwahl zu platzieren.
Der Wahlkampf hat ja im Endeffekt schon begonnen,
was
man so von den Parteien hört.
Das ist absolut. Ja. Aber Stichwort Wahlkampf, es muss eben auch einen Wahlkampf geben können. Das heißt, eine gewisse Zeit braucht es schon. Wahlkampf ist entscheidend, haben wir jetzt auch wieder in den USA gesehen, weil Bürgerinnen und Bürger sich ein Bild von den jeweiligen Programmen der Parteien machen müssen. Für was stehen die Parteien? Was schlagen sie vor? Mit welcher Vision, hoffentlich haben sie eine Vision, ziehen sie in den Wahlkampf? Wie soll Deutschland 2030, 2035 aussehen? Dazu machen sie Angebote und die Wählerinnen und Wähler müssen Zeit haben, sich mit diesen Angeboten auseinanderzusetzen und dann aber ihre Stimme auch geben können. Also, und was ich mir wünsche, ist bitte kein Taktieren mehr, bitte kein Schwarze Peter mehr zuschieben, wer hat die Ampel wann platzen lassen, sondern zügig auf Neuwahlen zu schreiten.
Also zügig auf Neuwahlen zu schreiten, ist vielleicht das, was viele von uns wünschen. Aber zum Beispiel die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, schauen wir mal rein.
Wir gehen aufeinander zu, aber in der Frage des Termins der Vertrauensfrage und des Termins der Wahl sind wir zum einen an die Verfassung gebunden und zum anderen eben an den Bundeskanzler, der diese Entscheidung trifft.
Die Verfassung ermöglicht das. Der kann das nächste Woche machen. Da steht die Verfassung nicht gegen.
Das ist richtig. Es gibt aber auch gute Gründe, weil wir der Auffassung sind, dass wir jetzt in den wenigen Wochen bis zur Weihnachts-Winterpause dann eben noch wichtige Vorhaben auch umsetzen wollen, auf die das Land nicht warten sollte. Aber wir wollen vor allem nicht in einer Wahlkampfsituation, die ja mit der Vertrauensfrage sozusagen sofort losgeht, dann diese Projekte, diese Vorhaben noch umsetzen, sondern das wollen wir vorher machen.
Jetzt frage ich mich natürlich, Vorhaben, die umgesetzt werden sollen, für die es ja aber offensichtlich keine Mehrheiten mehr gibt. Warum wollen die denn trotzdem diese Vorhaben noch umsetzen?
Ja, das ist halt das, was man unter anderem auch taktische Spielchen nennen könnte. Ja? Man braucht dann für diese Vorhaben natürlich die Stimmen auch der CDU. Die von der FDP wird man nicht mehr kriegen. Also man ist auf andere Mehrheiten angewiesen.
Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, wie die CDU blockiert
uns. Genau. Und dann könnte man sagen, ja, die CDU arbeitet ja überhaupt nicht konstruktiv mit, blockiert unsere Gesetzesvorhaben. Dann liegt der Schwarze Peter wieder bei der Union im Feld. Und so versucht man, das sind Möglichkeiten, ja, wie man hier sich taktisch positioniert für einen Wahlkampf. Und das finde ich halt genau, das sind jetzt nicht die Zeiten dafür.
Sie haben am Anfang etwas gesagt über Amerika, dass viele amerikanische Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, sie wären entkoppelt von der Politik. Die Politik hätte nichts mehr mit der Bevölkerung zu tun. Da schließe ich jetzt mal den Kreis nach Deutschland. Gerade wenn wir solche Themen angehen, wie wir sie eben gerade besprochen haben, ist die Politik auch in Deutschland zu weit weg von der Bevölkerung?
Ich würde nicht sagen, dass sie zu weit weg von der Bevölkerung ist, aber ich würde sagen, dass das taktische Verhalten bei Bürgerinnen und Bürgern überhaupt nicht gut ankommt. Mhm. Und dann sich niemand wundern muss, wenn es sowas wie einen Politikverdruss gibt, wenn auch, also leider ist es ja so, dass der Beruf der Politikerin oder des Politikers nicht sonderlich angesehen ist in der Bevölkerung. Und es kommt ein Stück weit auch von solchen taktischen Manövern. Dabei muss man ehrlicherweise sagen, ich würde mal sagen, mindestens 97% unserer Vertreterinnen und Vertreter im Bundestag und auch in den nationalen Parlamenten machen einen Bombenjob. Die machen einen Bombenjob, aber solche taktischen Spielchen werfen dann wirklich ein schlechtes Bild auch auf diejenigen, die wirklich hart arbeiten.
Wie haben Sie die, können wir ruhig noch mal ein Wort drüber verlieren, die Videobewerbung von Robert Habeck als Kanzlerkandidat empfunden?
Also ich glaube, bevor ich zur Bewertung des Videos was sage, vielleicht auch erstmal zur Frage, ob eine Partei, die gerade bei 11-12% ist, einen Kanzlerkandidaten aufstellen soll. Ich finde, man stellt einen Kanzlerkandidaten auf, wenn man eine realistische Chance hat, um den ersten Platz zu spielen. Und da frage ich mich, ob man das hat, wenn man bei 11 oder 12% liegt. Ich finde jetzt zur Frage des Videos, ich finde, Robert Habeck hat immer einen guten, authentischen Ton in diesen Videos. Er kommt unvermittelt rüber, unverstellt rüber. Und also seine Art und Weise zu kommunizieren gefällt mir gut. Auch die Häufigkeit ist ja relativ häufig. Sucht er über diesen Weg die Verbindung zu Bürgerinnen und Bürgern, versucht auch zu erklären. Das hat mir immer gut gefallen. Kanzlerkandidatur weiß ich nicht.
Weil wir uns gleich dem Thema Demokratie neu denken widmen, begegnen wir der Demokratie zuerst mal künstlerisch. 36 Fotografinnen und Fotografen des Berufsverbandes Free Lens haben im Jupiter eine Ausstellung zum Grundgesetz. Marion Pöning.
Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.
Ich bin Jahrgang 1949.
Auch wie das Grundgesetz.
Frühling 1949.
Das wurde 23. Mai verkündet und ich bin am 27. Mai geboren. Also ganz dicht dran.
Sommer 49, ja.
Hinter meinen Bildern steckt die Idee, Menschen zu porträtieren, die genauso alt sind wie das Grundgesetz. Und die sich aber auch gesellschaftlich engagieren.
Als schwuler Mann hatte ich es ja bis 1969 ziemlich schwer. Da war praktisch alles illegal. Ich habe ein bisschen Sorge im Moment, wenn ich nach Amerika gucke, und bin dann besonders dankbar über unser Grundgesetz, das nicht so leicht geändert werden kann.
146 Artikel bilden die Grundlage unserer Demokratie, regeln Rechte und Pflichten für ein friedliches Miteinander in Freiheit.
Ich habe mich mit dem Artikel 3 beschäftigt und da geht es darum, dass wir alle vor dem Gesetz angeblich gleich sind. Ich denke eben genau, das ist nicht der Fall. Und deshalb habe ich verschiedene Menschen porträtiert, die eine Stimme kriegen, ein Gesicht kriegen sollen in meinen Augen.
Welche Rolle spielt für Sie das Grundgesetz?
Ja, eigentlich eine ganz entscheidende, ohne das jetzt zu hochtrabend zu formulieren, aber es ist die Grundlage für unser ganzes System, für unsere ganzen Freiheiten.
Im Grundgesetz werden unsere Freiheiten und Rechte garantiert, zum Beispiel die Gleichberechtigung für Frauen und Männer.
Die Fotos sind entstanden in einer Arbeitsweise, die man Guerilla-Beamen nennt, bei dem Motiv in Kassel mit der Dr. Elisabeth Seibert. Da war auch ganz schön, dass junge Frauen vorbeiliefen und dann Daumen hoch zeigten, weil das ja die Anwältin, die das den Gleichberechtigungsparagrafen mit durchgesetzt hat, weil der immer wieder in der Diskussion verschwunden war.
Gleichberechtigung, einer unserer Grundpfeiler. Doch gibt es auch Veränderungsbedarf?
Es gibt einen Paragraphen, der beschäftigt sich mit Umwelt und Natur oder so. Und wenn man da das schärfer formulieren würde, das fände ich sehr gut für die Zukunft.
75 Jahre geben die Möglichkeit zu sagen, es ist gut, wenn dran gearbeitet wird.
36 Fotografinnen und Fotografen haben sich mit unserem Grundgesetz auseinandergesetzt und für Gesprächsstoff gesorgt.
Ich habe Menschen gesucht, die im Grunde genommen von der Gesellschaft so ein bisschen ausgegrenzt werden. Ich finde es wichtig, dass wir miteinander viel mehr zusammenwachsen. Das ist so auch der Hintergrund meiner Arbeit gewesen. Dieses, wir gehören alle zusammen und wir müssen dafür was tun. Ich finde, es ist wichtig, dass wir dafür kämpfen, zusammen zu bleiben und zusammenzuwachsen, weil das ist ja auch toll, diese Vielfalt zu haben.
Eine Vielfalt, die geschützt und bewahrt werden muss, finden nicht nur die 36 beteiligten Fotografen.
Warum gibt es eigentlich, eine Frage, die man sich stellen kann, das schwang ja auch ein bisschen mit durch, warum gibt es eigentlich viele Menschen bei uns, die das Vertrauen in die Demokratie verloren haben?
Ich würde mal sagen, mindestens zwei Gründe. Das eine, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, ist natürlich auch Verhalten von Politikerinnen und Politikern, gerade das taktische Verhalten. Aber ein zentraler Punkt ist auch Vertrauen in Prozesse. Demokratie heißt ja auch, man verabschiedet eine bestimmte Politik, die im Bundestag debattiert wird, dann in ein Gesetz gegossen wird. Dann ist sie aber noch lang nicht auf die Straße gebracht. Ja? Das muss ja dann von Behörden, von der Verwaltung umgesetzt werden. Mhm. Und da hapert es. Also die Umsetzung von Politik ist extrem langsam. Manchmal passiert auch gar nichts. Ein Stück weit hängt es in den letzten Jahren auch mit fehlender Digitalisierung zusammen, dass wir hochkomplexe, langwierige Prozesse haben, die wir aber nicht digital umgesetzt kriegen. Und da schwinde dann auch das Vertrauen in Politik. Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, das ich ungern zitiere, aber es fällt mir jetzt irgendwie gerade ein, ist Solingen. Ja? Da haben wir einen Attentäter, der eigentlich schon vor über einem Jahr ausgewiesen hätte werden müssen. Es wurde nicht getan, weil die Behörden ihn nicht gefunden haben, weil es eben ein Verwaltungsversagen.
Der verübt dann ein Attentat?
Genau, der verübt dann ein Attentat und dann stellt man später fest, eigentlich hatte man ihn ausgewiesen, ist nicht passiert und da schwindet dann eben auch Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die Demokratie.
Und da gibt es ja noch einen zusätzlichen Punkt, weil anschließend wurden dann plötzlich, weil wir uns vor einem Wahltermin befanden, wurden dann Ausweisungen, Abschiebungen durchgeführt. Da fragt man sich, warum wurde dieser Prozess vorher nicht ermöglicht und dann plötzlich ist er möglich.
Genau.
Sie haben das Buch geschrieben, Demokratie neu denken. Und Grundlage in Ihrem Buch sind Megatrends. Megatrends, die unser Leben, unser gesellschaftliches Leben beherrschen, die auf uns zukommen. Und jetzt müssen wir bei diesem auf uns zukommen, müssen wir ein bisschen unterscheiden, weil Sie nehmen da französische Begriffe, unterscheiden nämlich zwischen Avenir und Futur. Mhm. Wie meinen Sie das?
Das ist eine ganz interessante Nuance, die die französische Sprache mit dem Begriff Zukunft hat, die wir nicht haben. Wenn wir über Zukunft reden, haben wir ein Wort, nämlich Zukunft. Mhm. In der französischen Sprache gibt es zwei Worte, wie Sie gerade gesagt haben, Avenir und Futur. Und Avenir ist die Zukunft, die
das, was ankommt,
kommt, ne? Die auf uns zukommt, der wir auch nicht entrinnen können. Das passiert oder das wird passieren. Und das sind die sogenannten Megatrends, die passieren und erfassen uns auch als Gesellschaft, kulturell, ökonomisch, politisch und so weiter. Und dann gibt es aber die andere Zukunft im Französischen, das Futur. Und das Futur ist das, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen. Mhm. Wir können nämlich unsere Zukunft ein Stück weit gestalten, müssen sie auch gestalten. Und dieses Wortspiel im Französischen war eigentlich so ein bisschen der Anstoß für mein Buch. Ich habe diese Megatrends angeschaut, habe sie im Buch dann auch kondensiert beschrieben und habe mich dann gefragt, was macht es eigentlich mit der Demokratie? Ja, was können die großen Herausforderungen, was kann das Futur für die Demokratie sein?
Da gehen wir doch mal in ein ganz konkretes Beispiel rein. Zum Beispiel die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist ein Megatrend, der garantiert kommen wird, wenn er nicht schon längst da ist. Aber der wird immer mehr kommen. Jetzt ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja die Frage, Futur, wie gehen wir damit um? Wie sehen Sie das, gerade im Zusammenhang mit der Demokratie?
Ja, ich habe in eine ganz große Herausforderung mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, muss man ja irgendwie auch so zusammennehmen als Megatrend, sind Fake News und Missinformation, also Falschmeldungen, Desinformationskampagnen, wie wir sie auch im Wahlkampf ja jetzt in den USA erlebt haben. Und die ganz große Herausforderung, dass wir vielleicht aufgrund von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, dass uns der Boden der Demokratie entzogen wird. Der Boden der Demokratie ist die inhaltliche Auseinandersetzung über unterschiedliche Politik. Und diese Auseinandersetzung muss auf der Grundlage von Fakten basieren. Ja. Die kann hoch emotional sein, das ist alles okay. Die kann auch mal hart in der Sache argumentiert werden. Aber es muss auf der Grundlage von Fakten argumentiert werden. Und diese Grundlage scheint uns langsam aber sicher zu entgleiten, weil wir mit Digitalisierung und mit künstlicher Intelligenz eben Falschmeldungen ganz anders in die Welt posaunen können. Lüge und Falschmeldungen hat es in der Politik immer.
Man kann das bewusst tun, man kann das unbewusst tun.
Genau.
Also das ist, man kann was weiterleiten, was plötzlich gar nicht wahr ist. Man denkt, das sei wahr. Das sind so Sachen, Prozesse, die sich von selber auch, also verselbstständigen.
Genau. Es gab früher auch Lügen und Fehlmeldungen und so weiter.
Klar.
Aber mit den sozialen Medien, über die Digitalisierung, kann ich die, wie Sie es gerade gesagt haben, in Windeseile an 100.000, an Millionen schicken. Also die Verbreitung ist eine ganz andere und ich kann es nicht mehr kontrollieren.
Und jetzt kommen wir zur Futur.
Jetzt kommen
wie
wir
können
zur
wir das
Futur.
Nämlich
genau. Genau.
Richtig entscheidend für uns entwickeln?
Absolut. Wir können das, wir müssen es meiner Ansicht nach auch regulieren. Das kann, da spielen unterschiedliche Akteure eine Rolle. Das kann staatlich reguliert werden, das kann aber auch von Seiten der Plattformhersteller, der Plattformproviders sein. Es kann auch über Zivilgesellschaft sein oder dass alle drei Akteure zusammenspielen. Man könnte zum Beispiel sagen, Sie haben es ja gerade dargelegt. Da sehe ich was auf, sagen wir mal, auf X oder auf einer anderen, auf Instagram, und ich teile das einfach. Ja? Man könnte jetzt sagen, eine Plattform ist jetzt nicht verantwortlich dafür, was, wenn jemand was Falsches, eine Falschmeldung platziert, aber sie darf die Falschmeldung nicht weiter verbreiten. Mhm. Ja? Man könnte auch sagen, man könnte diskutieren, ob sowas dann runtergenommen werden muss.
Entscheidende Frage dabei ist, wer bestimmt, was falsch ist, was richtig ist? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage, weil das kann ja auch missbräuchlich genutzt werden.
Also wir unterscheiden wir müssen unterscheiden zwischen Fakten und Wahrheit. Ja? Fakten sind etwas, was wir nachvollziehen können. Grundregel im Journalismus ist ja, Sie brauchen immer zwei unabhängige Quellen.
Richtig.
Und dann berichten Sie darüber. Dann, wenn Sie nur eine haben und die vielleicht auch so ein bisschen fragwürdig ist, no way, wird nicht darüber berichtet. Es muss jemand, es muss gemonitort werden. Ja? In den Naturwissenschaften gibt es knallharte Fakten. Wenn ich diese
H2O,
wenn ich es runterfallen lasse, wissen wir, wenn ich hier loslasse, wissen wir, das Glas fällt runter und meine Physik. Füße werden auch nass. Ja? Das sind die knallharten naturwissenschaftlichen Fakten. Wahrheit ist ein bisschen was anderes. Es ist auch eine Deutung von Geschichten. Ja, die aber auch auf Fakten beruht, wo die Recherche vielleicht ein bisschen was anderes ist. Aber es ist eine ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich Fakt? Was ist Wahrheit?
Was sind Fakten, ist Wahrheit?
Genau,
das ist ein schwieriges Thema.
Und das finde ich eigentlich nicht, dass es ein schwieriges Thema ist. Weil Fakten, also gerade naturwissenschaftliche Fakten, historische Fakten sind eigentlich klar. Ja?
Richtig.
Aber die Frage ist, wie kontrolliere ich das? Wir haben es ja gerade gesagt, im Journalismus gibt es die ganz klare Regel, zwei unabhängige, seriöse Quellen. Aber wir müssen stärker regulieren, wir müssen mehr darauf achten, was in diesen sozialen Medien berichtet wird, wie es weiter vermittelt wird, weil wir uns ja mehr und mehr nur noch darüber informieren. Mhm. Eigentlich ein ganz großes Thema im Wahlkampf von Donald Trump war ja die Nichtregulierung der sozialen Medien, die Nichtregulierung des Silicon Valleys. Unter anderem deswegen stand ja auch mehr oder weniger, ich will nicht sagen das Ganze, aber doch ein Großteil des Silicon Valleys geführt von Elon Musk hinter Donald Trump.
Frage ist, was ist seriös?
Wer bestimmt, was ist natürlich seriös?
Absolut. Wer bestimmt das? Das ja? ist... schwieriges Feld. Es geht auch um Datenschutz,
ja.
Es geht um Freiheiten, es geht um Meinungsäußerung. Also ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz schwieriges Feld, über das noch viel diskutiert werden muss.
Ich will noch mal ein Beispiel erläutern oder aufführen von künstlicher Intelligenz. Kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine kursierte ein Video, das Präsident Zelensky zeigte. Und Präsident Zelensky hat in diesem Video seine Soldaten dazu aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Und wir können den Kampf nicht gewinnen. Auch ich werde jetzt mehr oder weniger meine Sachen zusammenpacken und das Land verlassen. Und das war ein Video und eine Rede, die wirklich sich täuschend echt anhörte, von künstlicher Intelligenz produziert. Und gegen sowas müssen wir uns rüsten und gegen sowas muss eine Demokratie auch gerüstet sein, weil wir sonst die Grundlage, nämlich das Debattieren
auf falschen Faktenlagen machen.
Genau. Ja, und das ist eine ganz große Herausforderung. Ja.
Ein großes Beispiel demokratischer Kraft, und zwar von den Menschen ausgehend, ist sicherlich der Mauerfall.
Ja, ich war ja leider, muss man sagen,
an der Westküste.
Nicht im Land, sondern an der Westküste in den USA. Ich bin als Schülerin zweimal in der DDR gewesen. Wir hatten mit der Klassenfahrt und bin auch häufiger in Berlin gewesen und dann eben einen Tag nach Ostberlin. Ich konnte es gar nicht glauben. Als ich dann wieder zurück aus den USA in Deutschland war, bin ich natürlich nach Berlin gefahren, habe dann in den 90er Jahren auch schon angefangen, in Berlin zu arbeiten. Aber dieses Euphoriegefühl, muss ich sagen, habe ich trotzdem noch, wenn ich dann solche Bilder wie jetzt gerade wieder im Fernsehen sehe, weil es doch ein unglaublicher Umbruch war und der so friedvoll abgelaufen ist.
Wir sind ja auch eine Generation. Wir haben in der Schule über die deutsche Teilung etwas gelernt in Geschichte. Wir hatten den Wunsch, dass wir wieder ein Volk werden, logischerweise. Ich weiß noch, als ich es erlebt habe, ich hatte auch Tränen in den Augen. Ich dachte, es kann doch gar nicht wahr sein. Endlich ist das tatsächlich wahr geworden und habe das immer noch, dieses Gefühl, dieses positive Gefühl. Was lehrt eine Politikwissenschaftlerin, dass diese friedliche Revolution von den Menschen ausgegangen ist?
Dass wir sowas können, ja, dass wir große Transformationen können und das auch unglaublich gut eigentlich hingekriegt haben. Und deswegen das, was jetzt vor uns liegt, Bundeskanzler Scholz hat ja am Anfang seiner Amtszeit gesagt, vor uns liegen wahrscheinlich 10 Jahre der Transformation. Und deswegen packen wir es doch an und schaffen das, weil wir können so etwas.
Da muss ich eine Frage stellen, weil dieser Begriff Transformation, der wirkt ja so abstrakt, der wirkt auch ein wenig gewollt, also dass da etwas gewollt getan wird oder mit einer gewissen Absicht getan wird. Wäre es nicht schöner, diesen Begriff durch Entwicklung zu ersetzen, durch eine Entwicklung, die von uns aus herauskommt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Und sie muss von uns aus herauskommen, weil sonst schaffen wir es nicht so, wie wir es beispielsweise diese große Wende,
also etwas, 89, was übergestülpt wird, ist anders, 89, als wenn es von uns
90,
selber kommt.
Geschafft haben. Ich meine, ich würde mal sagen, Transformation, wenn Sie den Begriff Entwicklung gerne hätten, ist Entwicklung in vielen Bereichen in Turbogeschwindigkeit. So könnte man Transformation auch mit dem Begriff Entwicklung beschreiben. Aber es sind wirklich wahnsinnig viele Politikfelder in einer verdichteten Zeit. Mhm. Entwicklung hat ja etwas, ist ja ein etwas langsamerer Begriff. Ne? Und Transformation hat eine gewisse Intensität und bezieht sich auch wirklich auf viele Politikfelder. Mhm.
Warum glauben Sie, wo wir das gerade mit dem Mauerfall hatten, warum glauben Sie, denken scheinbar Menschen in östlichen Bundesländern, im Osten, wir können genauso sagen im Osten wie im Westen, wie im Norden und Süden, also im Osten, warum denken Menschen offensichtlich anders?
Sie haben eine andere Biografie. Das ist ganz einfach. Sie haben dieser Mauerfall.
Sind Sie vorsichtiger?
War ein wahnsinnig tiefer Einschnitt vor allem für die Menschen in Ostdeutschland. Und es gibt, also wenn man jetzt die ältere Generation anschaut, sagen wir mal die 65 bis 65 aufwärts, dann gab es da nicht nur Gewinner der Wiedervereinigung, sondern es gab auch Verlierer der Wiedervereinigung. Und es sind ja vor allem diese Menschen, die jetzt auch Sorge vor der erneuten Transformation haben, weil sie hatten schon eine und die ist letztendlich für sie nicht gut gelaufen, vor allem ökonomisch nicht gut gelaufen. Deswegen die Sorge vor der zweiten großen Transformation. Und was wir bei den jungen Menschen beobachten, und das ist sowohl im Osten als auch in dem Westen, dass das Vertrauen in die Demokratie nicht sonderlich hoch ist. Und man fragt sich ja, warum vor allem bei den jungen Menschen? Und eine Erklärung, die ich eigentlich ganz einleuchtend finde, ist, dass es die jungen Menschen sind, die nichts anderes als Demokratie kennen. Und sie funktioniert manchmal nicht. Und da kann man verstehen, dass man das Vertrauen verliert. Wir kennen andere Systeme noch.
Danke, dass Sie da waren. Es war sehr aufschlussreich.
Ich danke Dankeschön. Ihnen.
Morgen sind wir wieder da und dann kommt morgen der Magier des Mentalen. Kann er wirklich Gedanken lesen? Wir werden es aufklären. Morgen kommt Thorsten Havener hier aufs rote Sofa. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss und bis morgen, 7:15.